Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Bibelstudientag mit dem Gesamtthema Die Bibel in der Vogelschau. Es geht um die sieben Bündnisse und die sieben Heilszeitalter. Der Apostel Paulus sagt in seiner Rede an die Ältesten von Ephesus in Milet, Apostelgeschichte 20, ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Das war also für Paulus ganz wichtig, dass man nicht bei gewissen Themen oder gewissen Themenreihen stehen bleibt, sondern den gesamten Heilsplan, Ratschluss Gottes predigt, verkündigt. Und diesen gesamten Heilsplan wollen wir in der Übersicht heute anschauen. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, müssen wir einige Dinge in der Einleitung klären. Die Einleitung ist also nicht sehr kurz, sondern sie umfasst vier Abschnitte. Und erstens möchte ich etwas sagen zum Aufbau der Bibel. Und dann zweitens geht es um die Einteilung der Heilsgeschichte in Heilszeitalter. Und drittens schauen wir uns dann den Zusammenhang zwischen den Bündnissen und dem Heilszeitalter an. Und schließlich geht es in Punkt 4 um die Grundstruktur eines Heilszeitalters. Nun also zuerst ganz kurz zum Aufbau der Bibel. Wir fangen also ganz vorne, ganz elementar an. Die Bibel besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, das Alte Testament, ist eine Sammlung von 39 Büchern, geschrieben in der Zeit von Mose bis Malachi, das heißt 1606 bis 420 vor Christus. Das Alte Testament weist von Anfang an, von 1. Mose bis Malachi, hin auf den kommenden Erlöser, den Messias. Das Alte Testament ist also der Teil der Verheißung, der Messias wird kommen. Und schließlich, vor 2000 Jahren, kam Jesus Christus und erfüllte über 300 Prophezeiungen auf den Messias hin, durch sein Kommen. Seine Nachfolger, die Apostel und die von ihnen anerkannten Propheten Gottes, schrieben das Neue Testament, bestehend aus 27 Büchern, in der Zeit von 32 bis 100 nach Christus. Das Neue Testament zeigt die Erfüllung, der Messias ist gekommen. So gibt es also das Verhältnis von Altem und Neuem Testament wie das Verhältnis von Verheißung und Erfüllung. Die Bibel ist ganz einzigartig. Es gibt kein Buch wie die Bibel, denn sie beschreibt die ganze Weltgeschichte von Anfang an. Es beginnt mit der Schöpfung, mit der Entstehung des Universums und der Erde im Anfang. Weiter zeigt die Bibel die ganze zeitliche Entwicklung bis schließlich zur Vollendung, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde, eine neue Schöpfung machen wird. Und alles in diesem Zeitpfeil dazwischen, zwischen der ersten Schöpfung bis zur Neuschöpfung, wird beschrieben durch Altes und Neues Testament. Aber ganz zentral darin steht eben das Kommen von Jesus Christus und sein Erlösungswerk, sein Kreuz. Das Alte Testament weist auf ihn hin und das Neue Testament verdeutlicht, wie sich das alles erfüllt hat. Also, ganz wichtig, das Zentrum der Bibel von Anfang bis zum Schluss ist Jesus Christus. Die Bibel besteht ferner aus sieben Teilen. Also Altes und Neues Testament, diese Zweiteilung, das ist einfach die gröbste Einteilung. Aber das Alte Testament wurde schon im Judentum eingeteilt in erstens Gesetz, die fünf Bücher Mose, dann die Propheten, Dazu gehören eben auch die vorderen Propheten. Da zählt man im Judentum bereits Josua, Richter, Samuel und so weiter. Und die späteren Propheten, das sind dann die eigentlichen Prophetenbücher wie Jesaja, Jeremia, Hesekiel, die 12 kleinen Propheten. Und der dritte Teil in der hebräischen Bibel wird genannt die Psalmen oder einfach die Schriften. Dieser dritte Teil beginnt eben in der hebräischen Bibel mit den Psalmen. Und so nimmt man im Alten Testament, nimmt man im Judentum das Alte Testament, Torah, Gesetz, Neviim, Propheten und Ketuvim, die Schriften, die eben mit den Psalmen beginnen. Die Reihenfolge in der hebräischen Bibel ist ein bisschen anders als die, wie wir sie in den deutschen Übersetzungen gewohnt sind. Das ist nicht tragisch, man muss das einfach wissen. Und diese Einteilung in Gesetz, Propheten und Psalmen finden wir durch den Herrn Jesus bestätigt in Lukas 24, Vers 44. Das Neue Testament besteht aus 4 Teilen. Da kommt nämlich als Teil 4 der gesamten Bibel der Teil mit den Evangelien. Der Jesus sagt in Johannes 14, 26, wenn der Heilige Geist kommt, wird er euch erinnern an alles, was ich euch gesagt habe. Und das hat sich niedergeschlagen in der Abfassung der Evangelien. Dann kommt die Apostelgeschichte als das Buch des Zeugnisses der ersten Christen. Und so hat der Herr Jesus vorausgesagt in Johannes 15, 26, wenn der Heilige Geist kommt, wird er von Christus zeugen. Und dieses Zeugnis hat sich in der Apostelgeschichte der einzigen vom Heiligen Geist inspirierten Kirchengeschichte niedergeschlagen, als 5. Teil der Bibel. In Johannes 16, Vers 13 kündigt der Herr Jesus an, der Heilige Geist, wenn er kommt, wird er die Gläubigen in die ganze Wahrheit einführen. Und diese Wahrheit finden wir entfaltet in den Briefen der Apostel und Propheten im Neuen Testament. Und schließlich hat der Herr Jesus angekündigt, in Johannes 16, Vers 13, am Schluss, das Kommende wird er euch verkündigen. Das hat sich ganz speziell niedergeschlagen in der Abfassung der Offenbarung als 7. Teil der Bibel. Nun sehen wir, ganz im Zentrum dieser 7 Teile stehen die Evangelien, die das Kommen des Herrn Jesus in diese Welt und sein Erlösungswerk am Kreuz darstellen. Das, was eben immer zentral gesehen werden muss, wenn wir die Bibel richtig verstehen wollen. So wie sie von Gott her gemeint ist. Nun, nach diesen Vorbemerkungen über die Einteilung der Bibel gehen wir zu zweitens über. Einteilung der gesamten Heilsgeschichte in Heilszeitalter. Nun ist das für manche Christen etwas sehr Kritisches. Denn es gibt viele, auch bibeltreue Christen, die sagen, das ist falsch, wenn man die Heilsgeschichte in mehrere Abschnitte einteilen will. Es gibt einfach das Alte und das Neue Testament, fertig. Wenn man die Heilsgeschichte in verschiedene Abschnitte einteilen will, so ist das nichts anderes als Dispensationalismus. Und das ist so eine spezielle, kann man sagen, Ideologie von gewissen Bibellesern, und das ist hauptsächlich erfunden worden von einem E.N. Darby, John Nelson Darby im 19. Jahrhundert. Ein damals sehr bekannter und einflussreicher Bibellehrer. Nun, stimmt das? 2 Verse aus der Bibel schauen wir jetzt an, und damit können wir die ganze Argumentation gegen die Dispensationen, ich werde noch genau erklären, was das ist, eben diese Heilszeitalter, zerschlagen. In Epheser 1, Vers 20 sagt der Apostel Paulus, er, Gott, setzte ihn, Christus, zu seiner Rechten. Und dann Vers 21, über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, griechisch Aion, sondern auch in dem zukünftigen. In diesem Vers, Epheser 1, 21, spricht Paulus also über 2 Zeitalter, dieses Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Das griechische Wort Aion bedeutet Zeitalter, Zeitlauf, Welt, aber auch Ewigkeit. Es entspricht genau dem hebräischen Wort Olam, das eben auch Zeitalter oder Ewigkeit bedeutet. Und so können wir also sagen, in dieser Stelle werden zwei Zeitalter unterschieden. Und zwar genauso wie die Rabbiner im Judentum das von Alters her auch tun. In den rabbinischen Schriften findet man diese grundlegende Einteilung in Ha'olam Hazeh, dieses Zeitalter, und Ha'olam Haba, das zukünftige Zeitalter. Und damit meint man die Zeit, wenn der Messias kommt, um als König hier auf Erden zu herrschen, in Frieden und Gerechtigkeit. Das Neue Testament bestätigt also, dass diese rabbinische Einteilung in Ha'olam Hazeh und Ha'olam Haba korrekt ist. Und nicht nur in dieser Stelle, wie wir gleich sehen werden. Aber noch etwas zu dem Wort Aion. Es ist vielleicht ein bisschen schwierig, wenn man bedenkt, dass Aion Zeitalter und auch Ewigkeit bedeuten kann. Wann kann man denn sicher sein, dass im Neuen Testament wirklich ewig gemeint ist und nicht nur Zeitabschnitt oder Periode? Nun, das geht auf mehr als eine Möglichkeit. Es gibt nämlich noch ein anderes Wort, das Adjektiv Aionios. Das kommt 70 Mal im Neuen Testament vor. Und das bedeutet immer ewig. Das bedeutet nie für ein Zeitalter. In 2. Korinther 4 wird Aionios so dargestellt, dass es der Gegensatz ist von zeitlich. Der Apostel Paulus sagt, wir schauen nicht auf das, was zeitlich ist, sondern auf das, was ewig ist. Aionios. Also dort ist Aionios das Gegenteil von zeitlich. Was ist das Gegenteil von zeitlich? Etwas, das nie aufhört. Und wenn man sagen will, also die ewige Pein, die ewige Bestrafung der Gottlosen, dann kann man also das Wort Aionios gebrauchen. Das macht der Herr Jesus in Matthäus 26, Vers 46. Und da spricht er in einem Vers über die ewige Pein, Aionios, und das ewige Leben, Aionios. Und es ist auch da klar, wenn die ewige Pein nicht ewig wäre, dann wäre auch das ewige Leben nicht ewig. Aber es gibt noch eine Möglichkeit. Schon im Hebräischen war ja die Schwierigkeit da mit Olam. Wann bedeutet Olam ein Zeitalter und wann bedeutet es wirklich ewig? In jeder Sprache kann man sich eindeutig ausdrücken. Jede Sprache hat ihre Mittel, um alles zu sagen, was man sagen will. Und wenn sie wirklich nicht da sind, dann kann man sogar durch Neukonstruktionen kann man das ausdrücken. Aber ewig sagt man dann so, le olmei olamim, in die Zeitalter der Zeitalter. Das ist im Hebräischen der eindeutige Ausdruck für ewig ohne ein Ende. Und nun, das wurde im Neuen Testament genauso übernommen aus dem Hebräischen. Das Neue Testament ist ja sehr stark vom Hebräischen gefärbt, obwohl es griechisch ist. Und dort steht dann für absolut ewig, eis aionas ton aionon, in die Zeitalter der Zeitalter, dann ist es eindeutig immer, immer, immer und ewig. Und auch da wieder in der Offenbarung wiederholt wird die ewige Verdammnis mit diesem Ausdruck bezeichnet. Also wer sagen möchte, es gibt keine ewige Verdammnis, das Wort Aion ist eben nicht ewig, dem muss man sagen, die Sache ist eindeutig. Der Ausdruck in die Zeitalter der Zeitalter bedeutet absolut ewig. Und wer das nicht annehmen will, der widerspricht Gottes Wort und nicht einfach der Grammatik. Gut, das nur so als kleiner Exkurs. Jetzt geht es aber eben um Zeitalter, dieses Zeitalter, das zukünftige Zeitalter. Jetzt sehen wir in Matthäus 12, Vers 32, in einem ganz anderen Zusammenhang sagt der Herr Jesus, und wer irgendein Wort reden wird wider den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgendwie den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter, Aion, noch in dem zukünftigen. Auch der Herr Jesus selber benutzt diese rabbinische Einteilung und bestätigt sie als Sohn Gottes, dass diese Ausdrucksweise korrekt ist. Markus 10, Vers 29, Da ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinet und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mit Verfolgungen. Und in dem kommenden Zeitalter, Aion, ewiges Leben. Also auch da die Einteilung, diese Zeit und das kommende Zeitalter. Lukas 18, Vers 29 ist einfach eine Parallelstelle, wo wir diesen Ausdruck wieder haben. Der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter, Aion. Nun können wir also die Heilsgeschichte schon mal so einteilen. Hier haben wir das Kreuz und dann kommt das gegenwärtige Zeitalter und das zukünftige Zeitalter. Da haben wir also zwei Zeitalter. Nun gehen wir weiter, einen Schritt weiter. In Epheser 1, Vers 10 spricht der Apostel Paulus über das tausendjährige Reich. Und er nennt es dort die Fülle der Zeiten, weil es eben die ganze Heilsgeschichte krönend hier auf Erden abschließen wird. Und da steht in Epheser 1, Vers 10, was Gott geplant hat, für die Verwaltung, griechisch Oikonomia, der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Nun sagt also Paulus, im Blick auf die Fülle der Zeiten, hat Gott geplant, dass Christus alles beherrschen wird, alles, was hier auf der Erde ist und alles, was im Himmel ist. Und diese Fülle der Zeiten mit ihrer speziellen Einrichtung, eben Christus wird alles beherrschen, das nennt Paulus die Verwaltung, die Oikonomia der Fülle der Zeiten. Was bedeutet Oikonomia? Das bedeutet Haushaltung. Oikos, Haus, Nomos, Gesetz. Also Hausgesetz. Nicht wahr? In jedem Haushalt gibt es bestimmte Regeln. Und die muss man einhalten. Übrigens auch als erwachsene Kinder. Ja, sonst könnten sie ausziehen, oder? Also man muss sich einfach an die Regeln des Hauses halten. Von Haushalt zu Haushalt sind die Regeln nicht genau gleich. Es gibt viele Übereinstimmungen, aber es gibt auch Unterschiede zum Leidwesen der kleineren Kinder. Die denken, der darf ja, und warum darf ich nicht? Ja eben, weil in unserem Haushalt gilt diese Regel. Also Oikonomia, das ist die Haushaltung, so wie man eben an einem bestimmten Ort mit bestimmten Gesetzen und Einrichtungen umgeht. Also Oikonomia heißt Haushaltung oder Hausgesetz, Verwaltung. Ich war unser Wort Ökonomie. Kommt ja davon, es geht um die Verwaltung der Reichtümer, des Geldes in der Wirtschaft und die Einsetzung der Reichtümer in der Wirtschaft. Dann bedeutet Oikonomia auch Dispensation. Ist nicht ein wirklich deutsches Wort, sondern kommt eher aus dem Englischen, Dispensation. Und Dispensation kommt eben von dem Verb to dispense, verwalten. Also eine Dispensation ist die Verwaltung einer bestimmten Zeit. In der lateinischen Vulgata-Übersetzung hat man tatsächlich Verwaltung übersetzt mit Dispensatio. Und jetzt wird uns allen klar, woher kommt eigentlich dieser eigenartig, in deutschen Ohren eigenartige Ausdruck, in englischen Ohren ist er nicht so eigenartig wie bei uns, Dispensationalismus. Mit Dispensationalismus meint man die Einteilung der biblischen Geschichte in verschiedene Dispensationen, Verwaltung, Haushaltungen von Zeitabschnitten. Also so verstehen wir besser, wovon die Rede ist. Jetzt sehen wir also, das zukünftige Zeitalter wird genannt in Epheser 1 die Verwaltung der Fülle der Zeiten oder die Haushaltung der Fülle der Zeiten oder die Dispensation der Fülle der Zeiten. Ja gut, wenn es eine Verwaltung gibt für das zukünftige Zeitalter, dann gibt es auch eine Verwaltung für das gegenwärtige Zeitalter. Nicht wahr? Und so können wir schon mal zwei Dispensationen so unterscheiden. Jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter. In Kolosser 1, Vers 26 spricht der Apostel Paulus über das Geheimnis Christus in euch. Eine biblische Wahrheit, die Gott im Alten Testament nie geoffenbart hat und erst seit dem Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten geoffenbart hat. Und da sagt der Apostel Paulus, Kolosser 1, 26, das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Also hier spricht Paulus nun zurückblickend über die Vergangenheit im Alten Testament und er sagt, durch diese Zeitalter hindurch, durch diese Generationen hindurch war das Geheimnis verborgen und jetzt ist es geoffenbart worden. In dieser Stelle werden also Zeitalter im Plural erwähnt. Und wir haben in der Schule doch gelernt, Plural ist zwei und mehr. Oder? Einzahl ist genau eins und Plural ist zwei und mehr. Also hier werden mindestens zwei Zeitalter in der Vergangenheit angesprochen. Und nun sieht man, Epheser 1, 21 und Kolosser 1, 26 reden zusammen von mindestens vier Zeitaltern. Und darum habe ich gesagt, mit diesen zwei Stellen allein kann man schon die ganze Behauptung, der Dispensationalismus sei eine menschliche Erfindung, erschlagen. Denn die Bibel spricht ausdrücklich über diese vier Zeitalter oder Dispensationen. Hier in der Grafik sehen wir nun, im Blick aufs Alte Testament, wir gesprochen von Zeitaltern. Also mindestens zwei frühere Zeitalter können wir so unterscheiden. Und damit kommen wir schon auf das Minimum von vier Dispensationen. Das ist schon mehr als nur Altes und Neues Testament, nicht wahr? Wir schauen uns das noch ein bisschen weiter an. In diesem wunderbaren Schlusswort im Römerbrief schreibt Paulus, Römer 16, 25, dem aber, der euch zu befestigen vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen kundgetan worden ist. Dem alleinweisen Gott durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also auch da spricht Paulus über frühere Zeitalter, in denen das Geheimnis, das er in seinen Briefen offenbart, verborgen war. Jetzt ist es offenbar. Übrigens, was heißt der Ausdruck in den Zeiten der Zeitalter? Für Zeitalter steht wieder Aion, das verstehen wir. Für Zeiten steht das Wort Chronos und das meint die Zeit in ihrem Ablauf. Also man kann sagen, der Zeitstrahl. Und so bedeutet der Satz hier nach der Offenbarung des Geheimnisses, dass in dem zeitlichen Ablauf der Zeitalter hindurch verschwiegen war, jetzt aber geoffenbart. Durch die prophetischen Schriften des Neuen Testaments. Hier im Schema sehen wir also die früheren Zeitalter vor Christus. In den Zeiten der Zeitalter war das Geheimnis verschwiegen. Und jetzt, seit Christus gekommen ist und der Heilige Geist an Pfingsten gekommen ist, können wir sagen, jetzt aber geoffenbart. 1. Korinther 10, Vers 11. Der Apostel Paulus spricht über das Volk Israel im Alten Testament. Und dann sagt er über diese Ereignisse in Vers 11, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder, griechisch Typos, und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende, griechisch Telos, Endziel, Erfüllung, der Zeitalter gekommen ist. Hier sagt also der Apostel Paulus, die Ereignisse im Alten Testament früher, das waren typologische Ereignisse. Ein Typos heißt ein Bild im Alten Testament, das hinweist auf eine spätere Realität. Zum Beispiel kann man sagen, Josef ist ein Typos von Christus. Ich war Josef, wurde von seinen Brüdern verworfen, abgelehnt, so wie später Christus von seinem Volk, das heißt von der Masse seines Volkes, verworfen wurde. Josef wurde den Heiden übergeben, so wurde Christus den Römern übergeben. Aber später stieg Josef auf zum Herrscher über die Heiden in Ägypten. Und so sollte später der Herr Jesus zum Herrscher werden für Millionen von Nichtjuden, die Jesus Christus als Retter und Herrn erkannt haben im Verlauf der Geschichte der Kirche, im Verlauf der vergangenen 2000 Jahre. Und so wie Josef später von seinen Brüdern erkannt worden ist und es zu einer Versöhnung gekommen ist, so wird Christus später wiederkommen und Israel, der Überrest aus Israel, wird ihn erkennen und aufnehmen. So kann man sagen, also die Josefsgeschichte hat eine typologische Bedeutung, die hinweist auf Christus. Und hier sagt Paulus, das Volk Israel ist typologisch ein Hinweis auf das heutige himmlische Volk Gottes, die Gemeinde. Und darum sagt er, alle diese Dinge aber widerfuhren jenen als Vorbilder, Typos, und sind geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Also wir als Gemeinde stehen jetzt am Ende all dieser alttestamentlichen Zeitalter, die hingewiesen haben auf das Kommen des Herrn Jesus. Und so ist in uns eben das Endziel, die Erfüllung dieser Vorbilder gekommen. Im Schema können wir uns wieder das so veranschaulichen. Im Alten Testament haben wir also Vorbilder, und die eben hinwiesen auf Christus und dann seine Erlösung und die Frucht seiner Erlösung, die Gemeinde. Und so steht die Gemeinde jetzt neutestamentlich da, an dem Punkt, den die Bibel bezeichnet als das Endziel der Zeitalter. In 2. Timotheus 1, Vers 8 sagt der Apostel Paulus: So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welche den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium, zu welchem ich bestellt worden bin als Herold und Apostel und Lehrer der Nationen. Hier haben wir also nicht nur die früheren Zeiten der Zeitalter und das Jetzt, sondern hier spricht der Apostel Paulus über das, was vorher war, vor diesen Zeitaltern. Das heißt, in der Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt, da habe Gott bereits einen eigenen Vorsatz gehabt in Christus Jesus, dass er den Gläubigen der Gemeinde seine Gnade in Christus einmal schenken würde. Hier haben wir also nicht nur die früheren Zeiten der Zeitalter und das Jetzt, sondern hier spricht der Apostel Paulus über das, was vorher war, vor diesen Zeitaltern. Das heißt, in der Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt, da habe Gott bereits einen eigenen Vorsatz gehabt in Christus Jesus, dass er den Gläubigen der Gemeinde seine Gnade in Christus einmal schenken würde. Also, in unserem Schema gehen wir jetzt weiter zurück als die Schöpfung. Denn hier spricht die Bibel über das, was war vor den Zeiten der Zeitalter. Wir kriegen da einen Blick in die Ewigkeit vor Erschaffung der Welt. Jetzt möchte ich noch Hebräer 9, Vers 26 heranziehen. Da geht es um das Kommen des Herrn Jesus zur Erlösung. Sonst hätte er oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an. Jetzt aber ist er einmal in der Vollendung, griechisch Syntheleia, der Zeitalter geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Also das Kommen des Herrn Jesus wird als Vollendung, will ich sagen, Erfüllung all der Verheißungen, die in den früheren Zeitaltern, in der Mehrzahl, gegeben worden sind. In der Vollendung der Zeitalter. Wir können das also so darstellen, die früheren Zeitalter im Zusammenhang mit dem Alten Testament. Und dann kam eben der Jesus und erfüllte alles durch sein vollkommenes Erlösungswerk. In der Vollendung der Zeitalter. Dann, wenn wir schon im Hebräerbrief sind, der erste Vers in diesem wichtigen Brief, der eben die Erfüllung all der Vorbilder und Schattenbilder im Alten Testament ab Christus hin darlegt. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn. Wir haben hier die lange Zeit des Alten Testaments, wo Gott auf ganz verschiedene Arten durch Träume, durch Erscheinungen, durch Visionen und so weiter gesprochen hat. Sehr oft hat er das getan, vielfältig und auf ganz verschiedene Arten, vielerlei Weise, und zwar durch die Propheten. Und jetzt, am Ende dieser Tage, hat Gott zu uns gesprochen in der Person seines Sohnes. Also auch da ist wieder das Kommen des Herrn Jesus als Abschluss all der Zeiten des Alten Testaments dargelegt. Nun wichtig, hier steht nicht, hat er am Ende der Tage zu uns geredet im Sohn, sondern am Ende dieser Tage zu uns geredet. Das ist sehr wichtig, weil im Alten Testament ist der Ausdruck am Ende der Tage ein Ausdruck für die Endzeit, wenn der Messias kommt als König der Welt. Aber hier wird gesagt, am Ende dieser Tage des Alten Testaments, wo Gott in den Propheten gesprochen hat, hat er jetzt in der Person des Sohnes gesprochen. So können wir also unser Schema wieder anwenden, das Alte Testament mit den früheren Zeitaltern und dann das Kreuz, das Kommen des Herrn Jesus, am Ende dieser Tage. Diese Tage sind eben diese Zeiten der Zeitalter im Alten Testament. Und jetzt verstehen wir auch, warum im ersten Johannesbrief, gerade schon in Kapitel 1, Vers 1, über das Kommen des Herrn Jesus gesprochen wird als Anfang. Johannes spricht über den Herrn Jesus, was von Anfang war, was wir gesehen und gehört haben und so weiter, verkündigen wir euch. Und immer wieder, gerade im ersten Johannesbrief, auch im zweiten, spricht Johannes über diesen Anfang, über das, was von Anfang war, und damit meint er dieser Neuanfang, der gekommen ist durch das Erscheinen von Jesus Christus. Dieser Anfang steht also im Gegensatz zu all dem, was früher war, ab der Schöpfung durchs ganze Alte Testament hindurch, bis der Erlöser als Mensch hier auf Erden erschien. Nun, wir haben hier das gegenwärtige Zeitalter. Der Jesus ist da und er spricht von diesem Zeitalter zu den Jüngern und von dem künftigen. Aber in Matthäus 24, da wollen die Jünger wissen von dem Herrn Jesus, was ist eigentlich das Zeichen der Vollendung des Zeitalters und das Zeichen deiner Wiederkunft? Matthäus 24, 3, Vollendung des Zeitalters. Luther hat hier ungenau übersetzt Ende der Welt. Ich war Aion, kann ja bedeuten Welt. Und darum hat er dann Vollendung bzw. Ende der Welt übersetzt. Aber das ist nicht korrekt, weil es geht ja dann um das Kommen des Herrn Jesus in Matthäus 24 als König. Und dann wird er ja hier auf der Erde herrschen, 1000 Jahre. Dann ist noch nicht das Ende der Welt. Und so muss man korrekt übersetzen, wie die Elbefelder, Vollendung des Zeitalters. Das ist also der Abschluss dieses gegenwärtigen Zeitalters. Man kann auch sagen, der Abschluss dieses Zeitalters, das mit dem Herrn Jesus diesen Anfang erlebt hat, was von Anfang war. Ja, in diesem Zusammenhang können wir uns weiter Gedanken machen über den Ausdruck Endzeit, die Vollendung des Zeitalters. Es gibt viele verschiedene gleichbedeutende synonyme Ausdrücke für die Endzeit. Hesekiel 38, 8, am Ende der Jahre. Daniel 8, 23, zur Zeit des Endes. Hosea 3, Vers 5, am Ende der Tage. Joel 4, Vers 1, in jenen Tagen und zu jener Zeit. Ein ganz typischer Ausdruck für die Endzeit. Matthäus 24,3 kennen wir schon, die Vollendung des Zeitalters. 2. Timotheus 3, Vers 1, in den letzten Tagen. 1. Johannes 2, Vers 18, die letzte Stunde. Und immer weisen diese Ausdrücke hin auf die Zeit der Wiederkunft Jesu als König der Welt. Also auf den Abschluss des gegenwärtigen Zeitalters. Und jetzt sieht man auch, dass es vollkommen falsch ist, wenn gewisse Leute sagen, ja, was sprecht ihr jetzt von Endzeit? Im Neuen Testament ist, seit Jesus Christus gekommen ist, ist Endzeit. Und da kann man nicht sagen, jetzt ist da irgendwie besondere Endzeit. Falsch. Man hat diese Ausdrücke nicht sauber getrennt. Also die Bibel macht ganz klar einen Unterschied zwischen der Zeit, wo der Herr Jesus gekommen ist, vor 2000 Jahren, der Anfang, die Vollendung des Zeitalters, am Ende dieser Tage, und dem Abschluss dieses gegenwärtigen Zeitalters. Jetzt kommen wir in unserer Einleitung. Ich habe ja gewarnt, sie geht ziemlich lang. Zu drittens, Bündnisse und Zeitalter. In Jeremia 31,31 spricht der Prophet von künftigen Tagen und sagt: Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, Beyom im Hebräischen heißt zu der Zeit, da ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Lande Ägypten herauszuführen, welchen meinen Bund sie gebrochen haben. Und doch hatte ich mich mit ihnen vermählt, spricht der Herr. In dieser Stelle spricht der Prophet über den Bund vom Sinai, den Gott nach dem Auszug aus Ägypten mit Israel geschlossen hatte. Dieser Bund wird hier übrigens als E-Bund Israels mit Gott bezeichnet. Denn Gott sagt von diesem, seinem Bund, hatte ich doch mich mit ihnen vermählt. Aber der Prophet klagt das Volk Israel an, sie hätten diesen Ehebund gebrochen. Und nun kündigt er an für die Endzeit, dass Gott einen neuen Bund machen werde mit Israel. Einen neuen Bund im Gegensatz zu dem Bund vom Sinai. Mit wem? Mit allen Menschen? Nein. Mit der Gemeinde? Nein. Hier steht, mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Der Ausdruck, das Haus Israel, bezeichnet die 10 Stämme Israels, die sich als Nordreich abgetrennt hatten im Alten Testament. Und das Haus Juda, das ist Juda und Benjamin, die Stämme im Süden. Das heißt also, Gott wird einen neuen Bund schließen mit den 12 Stämmen Israels. So wie er einst am Sinai einen Bund mit den 12 Stämmen Israels geschlossen hatte. Wenn man in Jeremia 31 liest, wird ganz klar, hier geht es um die Zeit, wenn der Messias hier auf Erden herrschen wird. Es geht also um die Verwaltung der Fülle der Zeiten. Es geht um das tausendjährige Reich. Es geht um Ha'olam Haba, das kommende Zeitalter. Und da wird Gott dieses Zeitalter einleiten mit einem neuen Bund, den er mit Israel schließen wird. Nun haben wir hier etwas Interessantes. Diese letzte Dispensation, die Fülle der Zeiten, wird beginnen mit einem Bund, den Gott schließt. Und dieser Bund wird in Kontrast gestellt mit dem Bund vom Sinai. Also stehen hier eigentlich auch zwei Zeitalter im Kontrast und zwei Bündnisse im Kontrast. Und jetzt können wir da uns die Frage stellen, gibt es eigentlich in der Bibel noch mehr Bündnisse, die Gott geschlossen hat? Außer eben dem Bund vom Sinai und dem neuen Bund mit Israel. Ja. Und zwar finden wir exakt 7 Bündnisse Gottes. Erstens, der Bund mit Adam. 1. Mose 1 bis 2. Dort findet man zwar das Wort Bund nicht, obwohl Gott Adam ja ganz bestimmte Gebote und Verbote gibt. Aber in Hosea 6, Vers 3 wird von Israeliten gesprochen, die den Bund übertreten haben in der Gleichheit wie Adam. Und passen Sie auf, es gibt Bibelübersetzungen, die haben dort das Wort Adam als eine Stadt auffassen wollen. Unberechtigt. Es geht also darum, die Israeliten haben den Bund vom Sinai gebrochen, in der gleichen Weise, wie Adam den Bund gebrochen hatte. Und wie hat Adam gebrochen? Viel schlimmer als Eva. Eva wurde verführt, aber Adam hat willentlich gegen Gott rebelliert und den Bund willentlich gebrochen. Also, hier haben wir den Bund mit Adam. Zweitens, der Bund mit Noah. In 1. Mose 9 werden wir sehen, wie Gott nach der Sintflut mit Noah und seinen Söhnen ausdrücklich einen Bund schließt. Und auch das Zeichen des Bundes, den Regenbogen, erwähnt. Fahren wir weiter in der Bibellektüre, dann kommen wir drittens zum Bund mit Abraham. 1. Mose 12 bis 22. Gott schließt mit Abraham einen Bund und diesen Bund bestätigt er zu verschiedenen Gelegenheiten immer wieder. Also wir werden von diesem Bund nicht nur in Kapitel 12 von 1. Mose hören, sondern auch 13 und in den weiteren Kapiteln. Aber alles gehört zusammen zum Bund mit Abraham. Viertens, später kommt der Bund mit Israel am Sinai. Nachdem das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen war, brachte Gott das Volk zum Berg Sinai, übergab dort die 10 Gebote durch Mose und dann noch hunderte von weiteren Geboten, die aufgeschrieben sind in 2., 3., 4., 5. Mose. Und das Ganze ist ein Gesetzespaket, ein Bündnispaket, der Bund mit Israel am Sinai. 2. Mose 19 und folgende. Fünftens, der Bund mit David. Im Psalm 89, Vers 3 wird ausdrücklich davon gesprochen, wie Gott mit einem Eid David gegenüber in ein Bündnis getreten ist. Und wie das genau gegangen ist, wird uns berichtet in 2. Samuel 7. Sechstens, der Bund mit Zedekia. Dieser Bund ist am wenigsten bekannt. Der wird ausführlich behandelt in Hesekiel 17. Und zwar war das so, die Babylonier sind nach Jerusalem gekommen, haben die Stadt belagert, haben Tempelschätze weggebracht und Gefangene in die Verbannung mitgenommen. Und dadurch wurde der Staat der Juden, Judäa, wurde ein Untertanenstaat von Babylonien. Und da hat schließlich Nebukadnezar Zedekia als König, als letzten König übrigens, eingesetzt und hat mit ihm einen Bund geschlossen. In 2. Chroniker 36, 13 wird davon gesprochen, wie Zedekia einen Eid vor Gott, vor seinem Gott, Nebukadnezar gegenüber abgelegt hatte. Aber nun, in Hesekiel 17 wird erklärt, wie Zedekia sich später, 11 Jahre später, gegen diesen Bund aufgelehnt hat. Und das hat zum Untergang Jerusalems und des Tempels geführt. Und dann wurde der Rest der Juden abgeführt in die Gefangenschaft nach Babylon. Nun ist aber eben Folgendes wichtig. In Hesekiel 17 sagt Gott von diesem Bund, das ist mein Bund. Und Zedekia hat meinen Bund gebrochen. Das ist Gottes Bund. Der Bund mit Zedekia. Und siebtens, das kennen wir schon, der neue Bund mit Israel, Jeremia 31, 31 und folgende. Nun haben wir also diese 7 Bündnisse Gottes vor uns. Und die sind genau in der Bibel dargelegt im Verlauf der ganzen Zeitachse von Anfang an, Schöpfung, bis hin zur neuen Schöpfung. Ganz am Anfang, bei der Schöpfung, schließt Gott den Bund mit Adam, dann den Bund mit Noah, den Bund mit Abraham, den Bund mit Israel am Sinai, den Bund mit David, den Bund mit Zedekia und schließlich den Bund mit Israel. Nun haben wir gesehen, also der neue Bund ist ganz klar der Anfangspunkt eines neuen Zeitalters. Genauso wie eigentlich auch der Bundesschluss am Sinai war auch der Beginn einer ganz neuen Zeitepoche. Jetzt stellt sich die Frage, kann man wirklich in all diesen Fällen von 7 Bündnissen eben den Zusammenhang herstellen mit dem Beginn eines neuen Zeitalters? Ja, das ist so. Wir werden das ganz ausführlich heute sehen. Aber nun möchte ich noch unter viertens, das ist der letzte Punkt in der Einleitung, die Grundstruktur eines Heilszeitalters aufzeigen. Und diese Grundstruktur wiederholt sich jedes Mal konsequent. Ein Grundschema, und zwar ein Dreier-Schema. Das muss man sich ganz gut merken. Aber keine Angst, ich werde das immer wiederholen. Am Schluss ist das voll drin. Also, ein Heilszeitalter ist so aufgebaut. Es hat einen Anfang. Gott schließt einen Bund mit dem Menschen. Der Mensch kommt dadurch unter Gottes Segen. Aber es gibt in diesem Heilszeitalter zweitens eine Entwicklung. Und jedes Mal ist es so, der Mensch erweist sich Gott gegenüber als untreu und seinem Bund gegenüber als untreu. Es gibt einen geistlichen Niedergang. Drittens, und jedes Heilszeitalter hat dann ein Ende, und zwar so, Gott greift ein und richtet den untreuen Menschen. Und so endet das Zeitalter mit Fluch. Hier sehen wir Gottes Gericht, schließt das Zeitalter ab und dann beginnt ein neues Zeitalter mit Segen, Niedergang, Fluch und Gericht. So geht das durch die ganze Heilsgeschichte hindurch. Aber noch ein wichtiger Punkt, den man beim Bibellesen beachten muss, im Zusammenhang mit dem Niedergang. Wir sehen beim Niedergang die Masse, die untreu wird. Aber es ist grundsätzlich so, dass Gott immer einen treuen Überrest hat. Es gibt also immer solche, die für Gott das Zeugnis weiterführen, auch in der Zeit des Niedergangs, die Gott treu sind. Aber die fallen je nachdem nicht besonders auf, weil sie immer in der Minderheit sind. Es geht immer um einen treuen Überrest. Also, wir können sagen, jedes Zeitalter hat erstens ein guter Anfang, zweitens eine traurige Entwicklung und drittens ein Ende, das Gericht fordert. Und das alles zusammen gibt ein Heilszeitalter. Griechisch Aion, Hebräisch Olam. Jetzt sind wir gut gerüstet, um die 7 Heilszeitalter durchzugehen nach diesen Grundprinzipien. Und es ist auch gleich Zeit für die Pause. Eine Viertelstunde. Wir kommen jetzt zum ersten Heilszeitalter von Adam bis zur Sintflut. Es beginnt in 1. Mose 1 bis 2 mit der vollkommenen Schöpfung des Universums, der Erde. Gott pflanzt einen Garten, das Paradies, und schließt mit Adam, dem ersten Menschen, einen Bund. Und so tritt Gott mit dem Mensch als Geschöpf in eine Beziehung. Gott ist der Herr und Gebieter. Er gibt Adam Gebote und Verbote. Alles beginnt mit dem Segen Gottes. Gott segnet Adam und seine Frau Eva. Gott setzt von Anfang an die Ehe ein als Eine Bundesbeziehung zwischen einem Mann und einer Frau. Also nicht ein Mann und zwei Frauen, sondern von Anfang an Gottes Plan für die Ehe, ein Mann und eine Frau, die eine vollkommene Einheit bilden sollen. Gott befiehlt Adam und Eva, ruft sie auf zu Fruchtbarkeit und Vermehrung. Und er gibt auch einen Auftrag zur Verwaltung der Natur. Sie sollen herrschen über die Schöpfung. Und dieses Herrschen bedeutet eben eine Verwaltung, die sorgsam mit der Natur umgeht. Es geht also nicht um die Zerstörung und Ausbeutung der Natur. Dieser Auftrag zur Verwaltung ist Teil dieses Bundes mit Adam. Gott weist auch die Nahrung an, und zwar ist es rein vegetarische Nahrung. Alles grüne Kraut und die Bäume, die dürfen sie genießen. Aber in dieser Überfülle von Segen und Geschenken gibt es eine Einschränkung, und das war gleichsam ein Gehorsamstest. Von allen Bäumen dürfen sie essen, nach Belieben im Garten Eden, und nur ein Baum war ausgenommen, der Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Das ist also der Anfang des ersten Heilszeitalters mit Gottes Segen und Gottes Bund. Aber kaum haben wir begonnen, die Bibel zu lesen, Kapitel 1 und 2, kommt schon die Katastrophe in Kapitel 3. Wir sehen nun die Entwicklung in diesem ersten Heilszeitalter. Kapitel 3 bis 6. Es kommt zum Ungehorsam gegen Gottes Gebot. Eva lässt sich durch Satan verführen und Adam bricht ganz bewusst den Bund Gottes. Sie wollen sein wie Gott. Aber es kommt alles anders. Gott spricht seinen Fluch aus über die ganze Schöpfung. Es kommen Schmerzen und der Tod in die Schöpfung hinein. Auch die Erbsünde. Römer 5, Vers 12 macht deutlich, dass durch den Fall des Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die Sünde meint nicht eine bestimmte Tat, dort in dem Zusammenhang, sondern in Römer 5, 6, 7, 8 meint die Sünde die verdorbene Natur des Menschen. Das heißt also, die Erbsünde bedeutet, Adam wurde durch den Ungehorsam gegenüber Gott, wurde er zum Sünder. Und von da an, sagt 1. Mose 5, begann er einen Sohn zu zeugen in seinem Bild. Das heißt, in seinem gefallenen Zustand. Das Böse wird von Generation zu Generation weiter vererbt als Natur in uns, die uns anreizt zum Gottwidrigen, zum Bösen. Der Mensch, Adam und seine Frau Eva werden ausgetrieben aus dem Paradies, dem einstigen Ort der Gemeinschaft mit Gott. Sie bekommen Kinder, aber schon bald kommt es zum ersten Mord der Weltgeschichte. Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Kain wird ein Flüchtling, und seine Nachkommen bauen eine gewaltige Zivilisation auf, ohne Gott. Der Weg Kains war ausdrücklich weg von dem Angesicht des Herrn. Er selber wird zum Städtebauer. Er baut die Stadt Hanoch als erste Stadt der Weltgeschichte, von der wir lesen in der Bibel. Und ein Nachkomme von ihm in der siebten Generation, Lamech, nimmt sich plötzlich frech zwei Frauen, Ada und Zilla. Und damit war die Polygamie, die Vielweiberei, eingeführt als ein Verstoß gegen Gottes Schöpfungsordnung, die auch schon im Bund mit Adam festgelegt war. Ein Sohn von Lamech wird zum professionellen Musiker. Das wäre ja an sich doch kein Problem. Aber wenn die Musik benutzt wird, um die Lehre ohne Gott auszufüllen, dann ist sie sehr wohl ein Problem. Ein Bruder von Jubal kann sich entfalten im Bereich der Ökonomie. Er wird zum Vater der Herdenbesitzer, die also ihre Wirtschaft ausbauen und damit auch mehr Gewinn machen. Ein weiterer Bruder, Tubal-Cain, entwickelt die Technologie. Er wurde der Vater aller der, die mit Eisen und mit Kupfer umgehen. Interessant, er hat also nicht gewartet, bis die Eisenzeit kommt. Das hat er schon vorsintflutlich getan und auch nicht, bis die Bronzezeit kommt. Das hat er schon vorsintflutlich bearbeitet. Wir finden hier das erste Gedicht eines Menschen nach dem Sündenfall. Lamech hat einen jungen Mann ermordet, der ihm eine Wunde geschlagen hatte. Und das hat er in poetische Verse eingepackt. Kunst wird eingesetzt, um das Böse zu idealisieren. Aber die Menschen vermehren sich und mit dieser Vermehrung breitet sich auch die Gewalt unter den Menschen aus und es kommt sogar zur okkulten Perversion. Die Söhne Gottes, gefallene Engel nach dem Judasbrief, gehen sexuelle Beziehungen ein mit Menschen, Frauen. Und daraus werden Riesen geboren. Der Text sagt, damals und auch nachher, nach der Sintflut, habe es das wiedergegeben.